zu einer neuen Sendung auf EFLOP-Lab. Ich grüße euch ganz herzlich, Siegfried Rings, und freue darum, was jedes Neues. Ja, alle Führer, das war ein paar Takte Musik, die aus dem Land, besser gesagt, aus der Gegend führen. Die Menge Studiogast Wolfgang Herrmann alt etlich hier bereist. Er hat und worüberhin sehr viel zu erzählen ist. Guten Tag, Herr.
Guten Tag.
Wolfgang, Jambo Namaste. Ja. Was sind das für Sprachen? Das ist eine alldeckliche Begrüßung, sagt.
Jambo aus Tansania, aus Swahili, die Deutsch galt, das ist Guten Tag. Und Namaste dasselbe Wahl an Nepal dann.
Du berätst aus eigentlich nicht das richtige Wort, Wolfgang, du hast Trekking gemacht. Nun, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Trekking, Wandern und Bergsteigen?
Ja, Wandern ist eigentlich Spazieren, ja. Trekking ist dann Hochgebirgswandern, könnte man das auf Deutsch sagen. Da ist man dann mehr da unterwegs und eigentlich mehr in Autonomie. Das macht Essen, man muss holen, das macht verschiedene Etappen, jeden auch an Lodges oder am Zelt schläft. Ja, Alpinismus ist das Klötern, ob Gipfel steigen.
Nun wollen wir uns hören, nicht länger auf Folter spannen. Und was für Länder bist du eigentlich da in den letzten Jahren, ich denke in den letzten 10 Jahren oder länger, wo bist du überall gewesen?
Ja, angefangen hat alles in den Alpen, also Frankreich, Schweiz, Österreich, Deutschland. Nach sind wir dann nach Korsika gewesen und danach dann nach Nepal und zum Schluss nach Tansania.
Aber fangen wir mal von früher an. Du bist also geboren in Landshut. Und Landshut hat du Pudel, ich denke, aus Hörer. Jetzt sind da ja auch viele aus dem Norden, Öbnerland, Rohren, Lonzer, Kelmis, die EFLA-Sendung jo zuhören. Und das freut uns sehr. Also Landshut hat du Pudel und Landshut auf Blatt. Da bist du abgewachsen. Und an Dinger Jugend, Wolfgang, hast du dann halt da immer so Spaß gehabt an Wandern oder Natur am Allgemeinen?
Ja, wie gesagt, in den 60er Jahren sind ich in Landshut am Bauernhof abgewachsen. Da hat ja eigentlich nicht so viel zu tun. Und dadurch, dass ich am Bauernhof abgewachsen bin und eigentlich Luther in der Natur gewesen bin, sind ich da eng verbunden geblieben. Und voilà, so hat er das angefangen.
Sind auch Personen, die dich da praktisch in Natur Ruhe gefurcht haben?
Ja, erstens, ich persönlich wirklich viel zu verdanken an so einem Volksschullehrer, Herr Josef Blattes. Das war wirklich ein ganz, ganz toller Mann. Den hat uns verstanden, uns Connor, ob alles neugierig zu machen. Und da später war mein Onkel Albert Thelen in einem Transportunternehmen. Und den hat mich Bengel dann hat Mott geholt mit dem LKW durch ganz Europa. Und dann, ich weiß noch, wie früher. Ja, und das war dann in den 70er Jahren durch Frankreich Richtung Italien vor und da Richtung Moblat-Tunnel. Die Berge und alles, das war alles sehr, sehr beeindruckend für mich.
Das hat irgendwie das bei dich geweckt, das Fernweh und das Wandern. Oh, ja. Gut, da kommen die Sturm- und Drangzig, die wir alle mal mit gemacht haben. Und die haben dich zu verschiedenen Sportarten gefurcht. Und das war was, da alles so?
Ja, ich so 17, 18 war, du sind ich auf Tralico und du sind ich mit Helmut Krings ein paar Jahre lang hier in der Provinzmeisterschaft mitgefahren, mit Emil Dental, mit Bruno Thierry, mit Rainer Herrmann und den Männern. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, danach habe ich mal ein paar Schlittenhunde eingeladen und sind ich hier in der Jent. Schlittenhunde-Rennen gefahren, auch auf dem Tomberg hier und zum Rott mit Karl-Josef Schwall. Und wie das fertig war, sind ich viel Mountainbike gefahren, auch hier durch die ganze Jent.
Aber das war der Welsch jung noch immer weg da. Und da kommt der Auslöser praktisch, es wirklich hoch hinaus, sagt man, Jopudic. Also Hüberger zur Klumme. Was war da der Auslöser oder wen hat dich dann da zu bewegt und hingefahren?
Ja, das war ja von der 2000er. Du hast einen Freund von mir gefragt, hast du keine Lust mit mir, auf den Mont Blanc zu kommen? Wir haben da und manche zusammen, ich dachte, uns fehlt noch ein Mann und manche riet so, ja, ich so, du komm, mir die Bilder aus den 70er, wie ich mit dem LKW da in der West, wo den Mont Blanc gesehen hat und du dachte, da musst du unbedingt probieren, mal zu machen.
Aber du bist nicht allein dann dahin gerissen, immer in der Mannschaft, oder?
Ja, so jetzt kann man nicht allein machen, also wie den Mont Blanc, das muss man schon in der Seilschaft machen, mit Bergführer und alles.
Und wo genau bist du da geklommen?
Ja, wir haben es dann wo frei geholt und haben einen Bergführer angeheuert. Und da haben wir eine riesige Eisschule gemacht, da haben wir uns dann akklimatisiert. Weil Mont Blanc ist ja über 4800 Meter höher, da klettert man nicht einfach so rauf. Das braucht schon eine gewisse Vorbereitung.
Also auch Gletscherbesteigung und so weiter.
Gletscherbesteigung, ja, mehr der Glaszedicht, ja, und Eisschule, alles, ja.
Und das ich gehe, du hast mir doch ein paar Tipps gesehen, aber ich gehe aus das praktisch an Bozjangen.
Ja,
also,
ja.
Wie kommt das da?
Ich gehe, sehen wir, da ist das Woche 2006 oder 2000, nicht, das war früher, 2003, du hast schrecklich warm gewesen und du haben wir nicht auf den Gipfel können gehen. Und hat war uns wie auch Glück für uns, man war du ein bisschen zu drangvoll und hat Mutter Natur uns gezeigt, dass das einfach nicht so geht, dass man sich der Natur immer unterordnen muss.
Hat es für dich zu wenig trainiert oder so?
Nee, das war nicht mehr wetterbedingt, da hat nichts mehr Training zu tun, wetterbedingt war das.
Und dann hast du auch die Jahre danach auch Alrem und Alpe gewesen.
Ja, du, zwei Jahre später haben wir noch neun Mal probiert und du hat es geklappt. Da sind wir über die normale Route, wie das dann heißt, Europa gegangen und du neun Mal zurück und sind zweit gerufen gewesen über Mont Maudit. Das heißt die drei Mont Blancs, Mont Maudit, Mont Tacu und Mont Blanc, ja.
Und wie lange hast du dann dort so oder wie lange hat dir gebraucht dafür?
Ja, das ist, wenn man die Akklimatisation fertig hat, dann ist das ein, wie man abends ein Hütte schlafen und dann hat er Mitternacht geht man los, morgens ist man auf dem Gipfel und nachmittags ist man am Ende in einem Tal.
2007 war dann irgendwie Schluss mit Mont Blanc. Da jung noch Korsika. Wie kommt das dann? Das ist ja praktisch eine ganz gewaltige Änderung, sowohl vom Klima, aber auch von den Bergen, oder nicht?
Ja, mir, das war 2007, wenn wir zum zweiten Gruppe Mont Blanc waren, und da war eine Menge Freunde, Francie Oebelin von Malam da. Und er sagte, ja, was machen wir nächstes Jahr? Und ich sagte, ich weiß es nicht. Und er sagte, ja, ich studiere in der Korsika, das war für mich halt ein Traum gewesen. Und ich dachte, ja, dann machen wir das nächstes Jahr. Und so sind wir da nach dem GR20 gekommen, auf der GR20 gekommen, nach Korsika.
Und da ist sicher auch sehr viel Natur auf Korsika.
Das ist jetzt ganz einfach, wie die Alpen, aber das ist auch sehr, sehr schwer. Da ist man 180 Kilometer, geht man da durch Bergen, quer durch Bergen, an und durch und durch zu kommen. Das ist auf 15 Etappen normalerweise. Wir haben nicht auf 11 Etappen gemacht. Natur und noch Natur.
Ja, du gehst das Großabenteuer Himalaya-Gebiet. Wen hat dich dann da drauf gebracht? Ist das auch durch Erfahrung oder mit anderen, mit der Mannschaft, der Dinge gesagt hat, nee, wir müssen es probieren, das Himalaya-Gebiet und nach Nepal zu wandern und die Berge zu erklimmen. Ganz, ganz noch höher wie die Alpen.
Ja, noch höher, immer höher. Nee, das waren Blutspenden. Es sind Blutspender einmal am Tag. Und da ist eine Krankenschwester, die mit auch so Sachen. Und wie ich war in der Korsika zurück, wo habe ich ihm das verzahlt. Und du fragst mich, was machst du nächstes Jahr? Hast du das jetzt Führer? Und sag ich, nee, ich weiß nicht. Und sagte, ja, ich habe einen Bekannten aus Frankreich, der fährt nach Nepal. Willst du nicht mit uns gehen? Ja, und du... Dann bist du mal hin in Nepal gewesen.
Und wie lang?
Das sind, ich gewann 23 Tage am Langtangtal.
Und das ist ja berühmte Name Schlöwen. Das war das Jahr, wo das Langtangtal dann vom Erdbeben erschüttert ist hier.
Und ja, das Langtang aus dem Tal und zur gleichen Zeit aus dem Dorf. Das Langtang heißt und das Dorf ist total verschwunden. Das ist durch das Erdbeben total verschüttet hier. Das war dieses Jahr im April.
Aber so jetzt im Himalaya, im Nepal-Gebiet zu durchführen, zu wandern und auch die Hügelberge, der Mount Everest ist ja der höchste Berg und der liegt ja auch da. Da gehört ja auch viel Planung, viel Überleges, auch körperlich und mental musst du dich da drauf ausstellen. Wie schaffst du das oder wie hast du das geschafft?
Ja, das liegt eher in der Natur von den verschiedenen Lügen. Also, nachdem ich in den Alpen gewesen bin und Korsika durchquert habe, wusste ich ja eigentlich, wie es geht. Und der Rest aus Vorbereitung. Ja, natürlich, mental muss man auch jetzt stärker sehen, aber sonst ist das eigentlich nicht unüberwindbar.
Aber du musst doch sicher jeden Orientierungssinn haben und auch das Wetter spielt ja auch eine große Rolle, dass ja Himalaya-Expeditionen, die einen abbrechen müssen, weil das Wetter dann nicht mitgespielt hat.
Ja, die BSZ da hinten zu fahren, also im Oktober, November, da ist sehr gut Wetter da. Und der Rest, ja, mach, kann nicht allein durchbergen, mach, mach heuer sich einen Sherpa an, einen Bergführer von der Honnen, und der führt ihnen dann durch die Berge.
Und die Mannschaft muss ja auch jetzt so einfach wie sagt man, einfach so zusammengewürfelt, oder hat er euch so vorne, waren da auch da, aus Belgien da biet, wie war das, die Mannschaft?
Ja, ich gewicht da war kein aus Belgien da biet, das waren alles Franzosen. Wenn wir zum zweiten Gier zurück waren, du hast Robert Grieve vermeiert, mit mir gewusst. Und da haben wir da einen sehr schönen Tour am Mount Everest gemacht.
Aber die Mannschaft, die muss ja irgendwie, du siehst ja, bald der ganze Mond, sind ja so, oder 23 Staaten zusammen gewesen. Da muss man ja auch mit den anderen gut überlegen kommen. Und,
ja, das ist auch ein von den Schwierigkeiten.
Da Spannungen.
Auf jeden Fall gibt es Spannungen, aber vergisst man auch, natürlich gibt es Spannungen. Aber eigentlich sind das alles Naturliebhaber, alles Glück, die Jähren an den Bergen sehen und die Jähren reisen, also so große Probleme sind dann einfach nicht da.
Machen wir noch ein Kling Musik aus dem Nepalgebiet. Ja, ich sehe Wolfgang, hier redet so richtig an Schwärmen, wenn er die Musik hört. Ich glaube, die aus dir auch sicher noch und Uhren, beziehungsweise die Menschen, die du da getroffen hast, die Bevölkerung, die ob ein paar tausend Meter da leben und praktisch kein Fernsehen, kein Radio haben. Also erzähl es ein bisschen, wie du da fahren.
Ja, das ist das, wenn man da aus dem Flugzeug klettert, dann kann man da und das macht Rizzo, eine ganz, ganz andere Welt. Ja, Kathmandu ist eine riesengroße Stadt mit mehreren Millionen Einwohnern. Da ist da viel Luftverschmutzung. Da soll man eigentlich nicht so lange bleiben, aber sobald man da Russen aus den Bergen, da gibt Hinduismus, Buddhismus, das hat die asiatische Flair, das ist einfach ganz, ganz toll.
Ich denke noch, dass diejenigen, die da wandern oder Bergwandern oder Trekking machen, die müssen nur dann auch Respekt für die Natur, Respekt für die Berge, aber auch Respekt für die Menschen, die da leben. Wie mischt sich das bemerkbar? Sind die sehr gastfreundlich oder haben die sich doch mit zurück?
Das ist je nachdem. Die Hinduisten, die sind eigentlich, die haben sich mit zurück. Da, wenn du einen Tempel, Hinduismus-Tempel hast, da geht man auch nicht reue lassen, wenn du kein Hinduist bist. Aber an den Bergen bei den Buddhisten sind extrem, extrem freundlich, extrem einladend. Da kann man auch an einem Kloster hier mit Mönchen, mit denen diskutieren. Also überhaupt ja kein Problem. Wenn man da mit das durch ein Dorf geht und da hält man einfach an und freut, am ersten Haus hat man da einen Kantin kann. Und sie lassen den Rizzo ran, die machen einen Tee. Die sind sehr, sehr, sehr gastfreundlich, sehr, sehr offen.
Er wird jedoch Verhaltensregeln, die Wanderer, Bergsteiger zu beachten hat. Jedoch eben der Religion und der Symbolik. Das hat ja alles so Mott gemacht. Ich höre, die hat sie ja bei einer Hochzeit wurde der Beat. Also das ist ja jetzt ganz toll, dass sie weißt.
Ja, das war im Langtal. Hey, das wurde ich hier, du sind wir morgens, sollten wir wegziehen. Und du warst da im Dorf und Hochzeit. Und dann hat das ganze Dorf mit der Hochzeit. Da sind nicht alle, nicht mehr einzelne Leute eingeladen. Du hast das ganze Dorf eingeladen und der Tradition, dann der traditionelle Kleidung dann. Und das ging halt morgens um 7 Uhr los und riet so, ja, wir sollen noch jetzt bleiben, wir sollen Mott tanzen, wir sollen Mott singen, wir sollen da Mott machen. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Wie hat euch das sprachlich irgendwie Kontakt abholen können? Mit Englischen oder wie?
Ja, die Leute, die können schon ein paar Worte Englisch und sonst freue ich mich aus dem Sherpa, aus dem Bergführer, dann zu übersetzen, das ist kein Problem.
Das ist auch ein Klingenhinweis. Sherpa, da ist auch wirklich, wie so eine Reise zu sagen, ich denn mit so einer Mannschaft dran, durch ein Schäfchen oder geht sehr gut, aber die hat auch jeder Left, dass Inge von der Sherpa da verunglückt ist und das aus der bestimmten ganz schlimmen Sache gewesen.
Ja, das muss sehr, sehr aufpassen, wenn man sieht, eine Holzfensterhöhenkrankheit. Also man darf nicht so flott sich hören. Und das war ja Manaslu, du hast aus dem Träger verstorben. Den hat nicht gesagt, wir waren du auf knapp 5000 Meter. Und das war ein junger Mann, den hat Kopf gehabt und hat nichts gesagt und wurde Luther weggegangen und am Besen sind er mir gefallen. Ja, und ob der Höhe da ist, das unverzeihlich. Dann kam jede Hilfe zu spät. Da war man Das war dann natürlich nicht so ein Erlebnis.
Nee. Man kann ja auch mal vom Tourismus, Bergsteiger-Tourismus schwätzen, weil da sind ja viele, die Himalaya besteigen wollen. Also hat das auch eine Negativ-Einwirkung? Wie hast du das empfunden? Es sind ja viele Gruppen da oben hinkommen, die euch überholt haben oder führen euch oder haben euch waren.
Das hängt von der Jägen darf, würde ich sagen. Also die meisten Touristen, die nach Nepal kommen, die wollen alle mal unbedingt zum Everest. Und wenn man da nach Namche Bazaar, nach Lukla reist, da sieht man sehr viele Touristen und so viele Jochianis da verloren haben. Und die zweite Jägen, wo sehr viel los ist, das ist Annapurna Gebiet. Da sind sehr viele Touristen dann auch. Einfach so, wenn man da andere Gebiete bereist, das ist dann sehr weniger los.
Also das auch für diesen Hinweis, die Ausrüstung ist nicht wie alle Jod dann. Ausrüstung, was gehört überhaupt? Zu einer richtig klassischen Ausrüstung, da man doch wirklich nichts schief laufen kann.
Also wichtig ist denn schon, man soll da kein Geld sparen, sich Jod schon kaufen. Und einen Jod-Rucksack, nicht so groß, also nicht mehr wie 30 Liter. Desto größer der Rucksack ist, desto mehr holt man mit Kram, den man ja nicht braucht. Ja, und so ist, winterfest Sachen und Kleider und dann ist es Jod.
Und Navigationssystem natürlich, sich auch GPS und
so. Nein, überhaupt ja nicht. Nein, das geht alles, die Bergsführer, die Sherpas,
die brauchen
das nicht. Die sind seit Hunderten, seit Tausenden Jahren kreuz und quer durch die Himalaya unterwegs. Die kennen jeder Berg, jeder Stein da.
Und was war dann die höchste Ersteigung, die du dort gemacht hast, mit den Europa da? Und was vom Jahr?
Ja, das war zweitens, dass ich da war, sind wir von Giria aufgegangen, mit dem Bus nach Giria gefahren und sind der Trasse neugegangen, die Sir Edmund Hillary und Norgay Sherpa 1953.
50, ja, genau.
Na, sie gingen zum Everest hin und da sind wir die ganze Strecke über 100 Kilometer durch Bergen zum Basislager vom Mount Everest hingegangen. Und da sollten wir auf den Ninja Zeon, da ist dann ein Island Peak. Das hat aber auch nicht geklappt, weil wir sind auf dem Basislager, das sind so 5100 Meter, hatten wir Zelte aufgeschlagen und da hat es noch mit diesem Zug angefangen zu schneien. Ja, dann haben wir auf dem Zelt gewartet, ganz nah hat er durchgeschnecht und morgens um 7 Uhr mussten wir die Expedition aufbrechen, weil es war zu gefährlich, da die ganzen Gipfel zu besteigen.
Hast du da noch selber Momente erlebt, die für dich gefährlich konnte gehen oder wo du gesagt hast, nee, das ist noch besser, wir kehren um. Außer das Beispiel, wovon du gerade geschwatzt hast, aber andere Sachen, die wieder Bergbesteiger oder auf dem Gletscher irgendwie, wo die gefährlicher sehen?
Nee, eigentlich nicht. Und deshalb kann ich nicht mehr jedem raten. Man soll sich Zeit holen. Wenn man so etwas dann muss man sich Zeit holen. Also wenn ich zurück nach Nepal gehe, dann hole ich mir einen Mann Zeit. Und mache richtig Akklimatation. Also die erste Woche nicht über 3000, die zweite Woche nicht über 4000 Meter. Und dann richtig ab die dritte Woche höher zu gehen.
Ja, die Führer, die hat es sicher gemerkt oder gehört. Also, das ist eine ganz andere Musik wie ich. Denn es geht nur um Afrika zu. Also, afrikanisch. Wolfgang, du hast dann irgendwie total umgeschwenkt und bist nach Afrika. Und zwar nach Tansania. Was war dann da das Ziel oder was hat dich dazu gebracht, Obika, das Himalaya-Gebiet zu verlassen?
Ja, das war auch noch bekannt. Das war eigentlich mit Robert Grieve vermeiert und mit Pascal Pfeiffer, den Orchesterchef von Sorobrot und Dr. Müller von Bötschebisch, hatte mir eigentlich die Idee, wieso fahren wir nicht in nach Afrika auf der Kilimanjaro? Das ist der höchste Vulkan von, oder höchste Punkt, höchste Berg von Afrika mit 5895 Meter. Und das war jetzt ganz anders. Und das haben wir dann 2014 gemacht.
Und das war aber weniger wie 23 Tage.
Da sind wir 14 da gewesen, ja.
14
da.
Ja, und ja. Wie waren die Eindrücke da?
Ja, das ist ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes Landschaft, ein ganz anderes Klima wie in Asien, dann wie im Himalaya. Also in Tansania sieht nicht mehr Vulkane, kein Bergen. Und alles dreht sich um den Kilimanjaro. Also da ist sehr, sehr viel Glück, auch sehr, sehr viele Touristen. Leider auch viel Glück, die Neues da verloren haben. Und da sind wir durch gewesen, sind Europäer.
Und du hast mir Fotos gezeigt, also das hat dich ab 6 Stunden geschafft, von innen bis oben. Der sieht die Stadt an der Naht.
Ja, zurecht muss man sich akklimatisieren. Ja, ich kann das nicht Döcke noch wiederholen, aber gerade am Kilimanjaro sind viele Leute, die wollen das ab 3 Tage machen und das geht
das
nicht.
Geht nicht.
Wir haben das ab 1 Woche gemacht, also die ich 5 Tage war in irgendeiner Akklimatation, da sind wir rund um den Vulkan gegangen und dann die letzte Nacht sind wir losgegangen vom Basislager von 4.600 Meter hoch zum Gipfel, 5.900 da runtergerechnet. Da sind wir morgens um 6 Uhr angekommen, für den Sonnenaufgang Motze kriegen und das ist einmal jetzt in Afrika die Sonne über Afrika, über dem Äquator abgeht, das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, und das Jahr danach, 2000, also das war das Jahr, da warst du dann, ich gehe sicher mit deiner Frau oder wo, hat ein Park gemacht, der Beat.
Nee, sie ist sonst niemand gekommen. Und letztes Jahr noch, im Kilimanjaro hatten wir jetzt ja, da haben wir da ein Safari gemacht. Und da habe ich meiner Frau gesagt, ja, dieses Jahr, ich musste das unbedingt sehen, das ist wunderschön, die Safari. Da sind wir dieses Jahr 3 Tage Safari gefahren und noch Sansibar auf der Gewürzinsel gewesen. Mhm.
Aber auch der hat auch die Maasai kennengelernt. Das ist doch auch sehr beeindruckend. Also ich weiß, meine Frau hat das auch einmal gemacht. Sie sagt, das ist unbeschreiblich, ja. Der Kontakt mit den Maasais.
Ja, ja, das ist also die Färben vor allen Dingen. Mhm. Man fährt da von Arusha los Richtung Safari, Richtung ein Ngorongoro-Krater und da kommt man dann durch das Maasai-Gebiet, da sind ja dann überall mit den Viehherden zu Fuß unterwegs und das ist schon sehr, sehr schön.
Ja. Das ist natürlich noch die Frage, mit jeder dem Enzo, die neuen Projekte, wirst du noch zurück nach Afrika oder in andere Teile Afrikas oder zurück zum Himalaya? Was nützt du oder für was wirst du dich entscheiden? Wenn es klappt,
Dann würde ich nächstes Jahr zurück nach Nepal.
Ja,
ja die Bergen, das ist Nepal ist ein einmaliges Land. Also in Nepal, von den 14.800 sind da 8. Und Nepal, da geht es über 200, 6.000 doch. Alles, was da 4.000 da ist, die haben ja auch keinen Namen. Das sind alles Viewpoints, das sind Aussichtspunkte für die Leute da unten. Das ist das Schlaraffenland für Bergliebhaber.
Du bist auf dem besten Weg vom Messner.
Ja, nee, das ist ein ganz anderes Kapitel.
Ja, das ist ein ganz anderes Kapitel. Aber ich denke, Wolfgang, du wirst mit folgendem Satz unverstanden sehen, den habe ich gefunden. Das hat irgendwie ein Unbekannten hat das geschrieben. Ich sage nur Pudic. Das Leben wird nicht gemessen an der Zahl der Atemzüge, sondern an den Orten und Momenten, die uns den Atem rauben. Und der Orte, die dir den Atem geholt haben, ich denke, der hast du gekannt und der ganze Jahren, wo du in Berge gewesen warst, oder
da,
nicht?
Da auf jeden Fall, ja.
Gut, ich muss dann noch obligatorisch die Ablösung von der Rätselfrau aus meiner letzten Sendung über die Ruckbundkö. Also mit der gefumster Milch, wo Joronnen oder Meiermilch, die durch Zentrifuge gejagt ist. Das hat noch viel gerotz und das Fleischpaket spendiert vom Ostbelgischen Verband der Rinderzüchter gewöhnt Anna Adler aus Krewinkel Nummer 4. Herzlichen Glückwunsch, Frau Adler. Ihr kriegt dann noch Bescheid, wie und wo ihr das Paket anfangen könnt. Ja, Wolfgang, ich sage vielmals merci für das Gespräch und dass du allein oder mit anderen noch viel von unserer Schunger ehrt, ob das nur im Flachland, aber ich denke, das werden dann mit Berge sehen, du hast es ja ich dir gerade gesagt, dass die noch kennenlernst und auch schätzen lernst. Weil das Schätzen, ich denke, der Respekt für die Natur, haben wir an ich davon geschwatt, ist doch sehr wichtig für die Natur und für die Menschen. Ich sage dem Techniker Rainer Michels auch merci und ich daheim ein geruhsames Sonntag. Wir hören uns Anfang September oder sehen uns dann bestimmt, ob der Katrin Mart uns empfängt. Tschüss, seid euch Siegfried Grings.
baba unitiere, nisa ni doroga dio. Kama mama unitiere, nisa ni doroga dio. Kama wede ginitiere, atieno sandore. Atieno seje duto, atieno samatin, atieno seje duto, atieno samatin, atieno seje duto, atieno samatin, atieno sandore. Every time it's a tieno, cooking is a tieno, a tieno.